Hyslop Uncut. Schönen guten Tag. Ob es um Identitätspolitik oder um sogenannte Wokeness geht, mein heutiger Gast hat in den vergangenen Jahren immer wieder darüber geschrieben. Zum Beispiel den Bestseller Schäm dich. Als Journalistin machte sie etwa bei der Bild-Zeitung von sich reden, ging dann zum Portal News und inzwischen baut sie eine eigene Plattform auf. Ich freue mich sehr, heute über all das mit ihr zu sprechen. Herzlich willkommen, Judith Zivinch-Bassat.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne doch, Frau Bassat. Ich habe schon gesagt, man kennt Sie als Journalistin, man kennt Sie als auch als Buchautorin. Erste Frage zum Einstieg, woher kommt denn die Leidenschaft fürs Schreiben?
Also ich glaube, wenn man schreibt, muss man denken. Also wenn man versucht, also vor allem in der Zeit bei Bild, es ist verdammt schwierig, komplexe Sachverhalte leicht runterzubrechen, sie leicht darzustellen in einfachen Wörtern, sodass sie trotzdem noch richtig sind. Und mich hat eben bei diesem ganzen, also Ideologiekritik, ja, oder Philosophie prinzipiell interessiert, wie ideologisch ticken Gesellschaften. Und bei diesem Woken-Thema oder bei LGBTQ-Aktivismus oder Queer-Aktivismus oder Social Justice-Disziplin, wie man das eben nennen möchte, hat man eben diese Entwicklung gehabt, dass eine eigentlich linke Domäne, ja, also eine Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel von Antirassisten oder die Homo-Bewegung, ja, dass also die wirklich aus einem ganz liberalen und toleranten Lager kommen eigentlich, sich auf einmal wandeln und ihre eigenen Ideale verraten und nicht mehr für Toleranz sind eigentlich, sondern alles umkehren und wieder in Identitäten denken, in Disziplinen, in nicht in Disziplinen, in Hierarchien. Und ja, und das Thema ist ziemlich komplex. Und wenn man schreibt, dann ordnet man das und macht es vielleicht für sich selbst klar oder macht klar, was gerade abgeht in der Gesellschaft. Also häufig hat man ja so ein Gefühl, dass man sich komisch fühlt, ja. Das haben mir viele Leute dann geschrieben, nachdem ich das Buch veröffentlicht habe. Sie haben das auf den Punkt gebracht, was ich schon immer gefühlt habe, aber ich konnte es nicht richtig aussprechen. Und das ist dann eben, das sieht dann so leicht aus, ja. Leute haben mir dann vorgeworfen, ja, du machst so Bild, Zeitungsniveau und so, und das hat kein Niveau und bla bla bla. Natürlich hat das Niveau, weil es eine ganz komplexe Sache war und man teilweise sehr, sehr lange an einem Absatz bleibt, um dann zu gucken, habe ich das jetzt richtig erfasst? Ist es jetzt wirklich so? Ja? Und das ist halt total spannend. Also ich finde es total spannend, Gesellschaft zu beschreiben und halt zu schreiben. Ich glaube, es ist einfach das Beste, das, was ich am besten kann irgendwie.
Über das Buch sprechen wir noch ausführlich,
ja.
Keine Bange, aber was mich interessieren würde, warum eigentlich Journalismus? Sie hätten ja auch einfach sagen können, ich werde Buchautorin, was hat Sie am Journalismus gereizt?
Naja, es ist, also man hat halt schnell ein Ergebnis. Also ich wollte am Anfang an der Uni bleiben, ich wollte Professorin werden und einfach nur Wissenschaft machen die ganze Zeit und lernen. Und mich mit irgendwelchen Theorien beschäftigen und die ganze Zeit an Erkenntnisgewinn haben. Aber Journalismus, weiß nicht, es trägt irgendwie mehr zur Gesellschaft bei, es trägt mehr zur Debatte bei und man hat ein ultimatives Ergebnis. Also man tritt ja immer, wenn man schreibt, in eine Beziehung zu seinen Rezipienten. Und wenn man Texte schreibt, also in kürzeren Abständen oder auch wenn man Videos macht, dann hat man ja sofort dann die Antwort darauf quasi, ja. Also es ist mehr in Bewegung, als wenn man jetzt ein Buch schreibt, es dauert ewig lange und außerdem ist es verdammt schlecht bezahlt. Also, weiß nicht, auch ein Nebenjob oder so.
Hört man immer wieder, ja.
Ja. Außer man ist so ein Bestseller-Autor, ja. Und bleibt dann, ich weiß gar nicht, wer ist denn da immer auf der, das Kind in dir muss Frieden finden oder so. Mhm. Ich glaube, die Frau hat ausgesorgt. Die muss nicht mehr arbeiten, naja.
Wir müssen noch arbeiten, Frau Bassat.
Yeah.
Kommen wir auf Arbeit zu sprechen. Nachdem feststand für Sie, okay, Journalismus, das ist es, wie lief der weitere Weg? Also, weil das ist ja am Anfang auch so immer so ein bisschen, jeder kennt das, man muss da hospitieren, man muss Praktika yeah. machen, freie Mitarbeiten. Wie lief das bei Ihnen?
Also es war total krass, weil ich mir gar nicht zugetraut habe, dass ich schreiben kann. Also ich war durch meine 20er hindurch so eher in linkeren Kreisen und wollte eigentlich die ganze Zeit Journalistin werden, aber habe ich nicht getraut. Ich habe dann quasi, wie man das so häufig macht, ja, in so linken Communities oder so Grüppchen, dass man die eigene Angst oder das nicht vorhandene Selbstvertrauen dann dadurch schiebt, dass das System eh scheiße ist, ja. Also du wirst sowieso nicht im System publizieren, das ist doch alles Kommerz und du willst zu keiner großen Zeitung und du bist mit deiner Kritik, die du dir denkst, doch irgendwie eher am genialsten. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe einfach andere Leute kennengelernt, ja. Lieber Dalade, ich habe Autoren von Salonkolumnisten kennengelernt und die haben dann auch meine ersten Texte redigiert. Und dann lief das gut. Und dann irgendwann habe ich der FAZ einen Text geschickt und hat die das gedruckt. Also es lief halt dann einfach. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht früher angefangen habe zu schreiben. Aber das war auch ein richtig krasser Moment, ne, weil dann Stein zu mir gesagt hat, naja, wo ist denn dein Feminismus, wenn du dich nicht traust zu schreiben? Ja, dein Linke, oh, ich bin so stark, ich bin so eine starke Frau und so, du musst ja. Und es ist schwierig, den ersten Text zu schreiben. Also man macht sich ja dann auch so ein bisschen nackt und man muss es erst lernen. Man macht dann Stilblüten am Anfang oder macht halt so Anfängerfehler und es ist halt wie ein Handwerk, ja. Das ist doch verdammt anstrengend, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, es liegt mir irgendwie.
Ja, da haben Sie schon ein gutes Stichwort gesagt. Es ist ja Handwerk, man muss es lernen und kein
Ja.
Meister, keine Meisterin ist vom Himmel gefallen, ne?
Nee. Also, ja.
Irgendwann ging es darum, wir alle müssen irgendwann mal durch, wir Journalisten, wenn wir nicht direkt irgendwo als Redakteur einsteigen, weil wir schon jahrelang freie Mitarbeiter waren oder sonst was, durch ein Volo, durch ein Volontariat. Wie war das bei Ihnen? Wann fiel die Entscheidung, wo es hingeht und wie lief das damals bei Ihnen?
Ja, das war für mich total klar damals. Also ich habe ja, weiß nicht, schon 2016, 17 also auch diesen MeToo-Aktivismus kritisiert und ja, halt Queer-Feminismus, ja. Und da wurde dieses Wort Woke noch gar nicht so wirklich verwendet. Da hat man so von Social Justice Warriors geredet. Also Ideologiekritik war schon ganz früh mein Ding, ja. Oder dass so halt Linke mit dem Islam kuscheln oder dass man dann so Feministinnen hat, die das Kopftuch glorifizieren, ja. Und ich habe dann gesehen, also so linkes Feuilleton in Deutschland war halt immer links, ja. Und das ist jetzt schon, da kam Identitätspolitik so auf und jeder hat irgendwie das Gleiche geredet, außer das Feuilleton der NZZ. Das wurde damals von René Scheu geführt und das war halt ein klassischer Liberaler, ja. Und er hat halt dann Interviews mit Peter Thiel geführt oder ist in Silicon Valley gefahren und hat also ganz anderes Feuilleton gemacht. Er hat halt liberales Feuilleton gemacht, so, ja. Und das fand ich total faszinierend, da wollte ich unbedingt hin. Und dann habe ich mich dort beworben und haben die mich genommen. Das ist halt schon ziemlich cool. Also ich bin da einfach hingekommen und das war auch eine richtig coole Zeit. Ich habe da einfach die besten Texte geschrieben. Das war halt, was gab es denn da? Da gab es so eine Debatte zwischen Jordan Peterson und Slavoj Žižek. Ja, da bin ich halt dann die Nacht über aufgeblieben und konnte dann darüber schreiben. Oder ich habe die Texte von Žižek übersetzt und so also die ersten, das muss man ja auch lernen, wie man redigiert und das alles ins System einbaut und so. Und dann habe ich mich mit diesen Žižek-Texten beschäftigt. Also es war schon echt cool. Ja.
Jetzt haben Sie auch was sehr Interessantes angesprochen, weil seit ein paar Jahren, es war auch schon hier ein paar Mal Thema gewesen, wird immer von Woke oder Wokeness geredet, aber so also so Ende der 2000er, Anfang der 2010er, da hieß das ja noch gar nicht Woke, da hieß das ja noch, da waren das noch die SJWs, also die Social Justice Warriors. Also insofern ist das auch so eine kleine Zeitreise gerade, das Gespräch, weil das kennt wahrscheinlich heute kein Mensch mehr großartig, dieses Wort, ne?
Ja, und da muss ich ja dann auch mal sagen, ich habe das schon erzählt, da habt ihr noch Abi gemacht oder so. Und nicht mal, war noch. Naja.
Also bei der NZZ, ich höre schon raus, es war eine tolle Zeit, aber Sie sind da nicht als Redakteurin dort geblieben, ne?
Ja, es gibt keine Stellen.
Wie so oft. Wie ging es danach weiter?
Danach habe ich das Buch geschrieben. Also da kam irgendwie Corona und dann, ja, habe ich das Buch geschrieben. Genau. Das war auch, ja, das war eine schwierige Zeit für mich, weil meine Mutter ist dann sehr krank geworden und wir konnten sie nicht besuchen wegen Corona und dann war ich alleine in dem Haus. Also mein Vater ist davor gestorben, 2019, und ich war dann alleine in diesem Haus von meinen Eltern. Mein Vater war verstorben und meine Mutter war krank und hat dann einfach dieses Buch runtergerattert. Ja.
Hat das dann auch, also ich stelle mir das immer so vor, wenn man so ein Buch schreibt, das ist ja auch ein irrsinniger Kraftakt, irgendwie alles mal so zu ordnen, was man da so im Kopf hat. War das dann auch, wenn Sie sagen, es war gerade eine sehr schwere Zeit, also man hat den einen Schicksalsschlag zu verdauen und schon den nächsten quasi, der ansteht. War das dann auch was, was Ihnen so Kraft oder Ablenkung irgendwie gegeben hat
Ja,
dazu?
das hat mich gerettet so. Also es war auch total krass, als ich das Volo angefangen habe in Zürich, da hatte mein Vater einen Autounfall und ist danach gestorben. Also es war wirklich die allerschlimmste Zeit in meinem Leben und gerade in dieser Zeit habe ich am meisten Karriere gemacht. Das ist irre, ne? Weil es ist, ja, also wenigstens hat man dann, aber es ist auch gefährlich, ne? Also wenn man dann, es verleitet dazu, dann nicht zu sehr zuzuhören, seinen eigenen Gefühlen und die vielleicht nicht zu sehr zu beachten und dann alles wegzuarbeiten, ja, also den Schmerz und die Trauer wegzuarbeiten, das ist gefährlich. Aber in dem Moment hat mir das total geholfen. Das hat mich, also, ja.
Wenn Sie sagen, Sie haben sich dann so in die Arbeit quasi, ich will jetzt nicht sagen, es weggearbeitet, aber reingestürzt halt zumindest. War das dann was, wo Sie sagen, da ist erst hinterher dann vielleicht auch einiges dann wieder hochgekommen, was gar nicht abgearbeitet, bearbeitet,
Ja, auf jeden Fall.
verarbeitet wurde?
Ja, also ich glaube, das hat mich dann böse mitgenommen, zeitweise, dass ich mir da nicht mehr Zeit gegeben habe, ja. Aber ich meine, das passiert im Leben, ja. Das muss man auch erstmal verdauen. Also meine Eltern sind in 4 Jahre Abstand oder so gestorben. Und das ist normal, dass die Eltern irgendwann sterben, aber ich bin dann doch ziemlich jung. Ja, es hat mich schon mitgenommen, klar. Also man kann es wegarbeiten für eine gewisse Zeit, aber irgendwann geht es dann nicht mehr und da muss man sich damit beschäftigen und das halt einfach verarbeiten, ja. Das ist nicht schön, aber so ist das Leben. Tod gehört zum Leben. Auch irgendwie eine Sache, die total ausgespart wird, ja.
Ja, inzwischen, also Alter, Tod, hat man so das Gefühl, das ist in unserer Gesellschaft so, wo alles jung und toll und durchtrainiert und gesund und alles sein soll, ne? Also Social Media macht es ja vor, ist das auch so ein bisschen so ein Tabuthema eigentlich geworden, oder?
Ja, ich meine, es ist total krass, weil wir alle sterben ja mal. Ja, so, jede Mutter wird sterben, jeder Vater wird sterben. Und vor allem, wenn es dann passiert, ist man ja dann, also wenn die Eltern irgendwann beide nicht mehr da sind, dann hast du ja ein ganz anderes Verhältnis zum Tod, weil dann bist du ja die Nächste. Ja? Also das ist schon heftig, ja. Du musst dich dann wirklich, also jeder weiß, dass der Tod existiert, aber er wird die ganze Zeit verdrängt. So, also, du weißt, wenn du 7 oder 8 Jahre alt bist, weißt du, okay, du wirst irgendwann sterben, aber dann schiebst du es weg. Und wenn deine Eltern sterben und du weißt, okay, das ist wirklich real, ich habe den Tod gesehen und der kann einfach so kommen durch einen Autounfall oder durch einen Schlaganfall, weißt es nicht, wann du stirbst, ja. Du weißt es einfach nicht, ob es qualvoll sein wird, ob nochmal jemand da sein wird und so. Und damit du musst dich einfach mit dem Tod ab einem gewissen Alter dann abfinden, ne? Und ich fand das so krass, dass es außer Religiöse dann niemanden gibt, der dir dabei steht, ja. Das fand ich bei meiner Mutter so krass. Also das ist ja meine Mutter so die erste Atheist und voll der Sponti, super links, aber die hat sich dann auch noch mal, da kam so eine Pfarrerin vorbei und die hat ihr dann auch die letzte Ölung gegeben. Sie wollte das dann, ja, weil eben dieses Ritualisierte, die Menschen in so einer schlimmen Situation, wenn deine Mutter im Sterben liegt, was machst du dann, ja? Dann sind halt nur diese Leute vom Hospiz da. Und wir sind dann komplett atheistisch erzogen worden, ja. Wir haben nie was mit Kirche oder Gott zu tun, ja. Gott existiert nicht, haben wir schon ganz früh beigebracht bekommen. Aber das sind die Leute, die dann für dich da sind. Und das ist halt total krass. Also ich finde, das ist ein totaler Missstand in der Gesellschaft.
Wenn Sie sagen, Sie sind so ganz atheistisch groß geworden, sind das dann so Momente, wo man anfängt, so ein bisschen zu zweifeln?
Ja, also ich bin auf jeden Fall, habe mich entwickelt von der Atheistin zur Agnostikerin, als mein Vater gestorben ist. Weil das, also den Tod zu sehen. Da passieren einfach Dinge, die man nicht erklären kann, die ich mir selbst auch nicht rational erklären konnte. Das sind, weiß nicht, Zustände einfach, ja. Die sich, weiß nicht, metaphysisch oder irgendwie außergewöhnlich anfühlen. Und ich weiß es auch nicht. Ja. Ja, wollen wir jetzt über Gott reden?
Wir können über alles reden, aber wir können auch wieder zum Weg zurückkommen, auf dem wir gerade eben noch waren. Wobei mich jetzt natürlich eine Sache interessiert hätte. Ne? Also es geht ja bei so einem Thema wie Sterben auch viel um Trost. Ne? Und Eltern sind ja so eine Trostbarriere um uns rum zunächst mal.
Ja.
Und wenn diese Barriere wegfällt, was gibt dann Trost? Was hat Ihnen dann Trost gegeben?
Ja, meine Familie, meine Schwester und die Familie. Das, was noch übrig ist. Und ansonsten, also man wird halt radikal erwachsen. Du musst halt dann, also das ist, ich sag, es ist nicht alles negativ, ne? Aber für mich gab es halt eine Zeit, ein Leben vor dem Tod meiner Eltern und ein Leben danach. Also ich bin jetzt einfach eine andere Person. Und also es setzt Dinge in Relation, man ist mehr geerdet, man stellt sich, man hat keine Zeit mehr für Bullshit, ja. Also man weiß, man hat eine begrenzte Lebenszeit, jetzt noch eine begrenzte Jugend. Was mache ich mit meiner Zeit? Wo will ich hin? Ja, mit welchen Leuten gebe ich mich ab? Was mache ich beruflich? Welche Risiken gehe ich ein? Das überlegst du dir dann umso mehr, weil diese harte Realität des Todes halt dann, so unangenehm sie ist, halt einfach mehr da ist. Aber es ist, ja, also ich finde es kann auch bereichernd sein, eben auf diese Art und Weise.
Schärft das Bewusstsein für Zeit und für Vergänglichkeit und für unseren Umgang mit beidem. Aber ich habe schon gesagt, kommen wir zurück zum Thema, bevor wir zu philosophisch jetzt werden am Ende. Sprechen wir über das Buch. Schäm dich, heißt es.
Ja.
2021 erschienen. Vielleicht mal für alle, die sich gewagt haben, es noch nicht zu lesen. Worum geht es darin?
Ja, es geht um das, was man heute woke Bewegung nennt, ja. Also es geht um Ideologen, die die Welt in Gut und Böse einteilen. Und ich habe dann versucht, diese ganze woke Ideologie oder queere Ideologie, eben Social Justice Ideologie, würde ich sie jetzt auch immer noch nennen, zu analysieren. Ich habe da angefangen, das Buch mit so einem Beispiel über Antirassismus-Seminare, die bei Diversity-Unternehmen angeboten werden. Da bindet man, ich glaube, ja, Menschen mit blauen Augen einen Kragen um, weil man dann auch davon ausgeht, dass sie eine hellere Hautfarbe haben. Und dann teilt man quasi die Leute ein in Diskriminierte und nicht Diskriminierte, und Weiße werden dann systematisch fertig gemacht, ja. Also das war jetzt so ein Beispiel von diesen Antirassismus-Seminaren. Das hat mich halt damals fasziniert, wie ich schon sagte, wie eine linke Bewegung oder eine linke Szene, jetzt, die ja eigentlich immer für Antirassismus einstand, plötzlich selbst wieder in Hautfarben denkt. Also im Buch war mehr diese Postcolonial Studies noch im Vordergrund. Und wie gesagt, ich habe versucht, es zu erklären. Aufzubereiten für eine größere Masse, ja, das verständlich zu machen, weil zu der Zeit gab es sehr viele akademische Bücher, aber eben noch nicht Bücher, die wirklich versucht haben, das leicht zu erklären. Ich habe ein ganzes Kapitel gemacht über die Gendersprache und versucht zu erklären, was der ideologische Hintergrund ist. Die Postmoderne erklärt, aber dann ganz viele Beispiele genommen von Demokratieleben damals schon, vom Familienministerium, von Zeitungen ganz viele. Also da gab es da zum Beispiel noch Mohammed Amjahid, das war Journalist bei der Taz, der da immer regelmäßig die absurdesten Thesen rausgehauen hat und dann Quoten nach Hautfarbe gefordert hat und so weiter und so fort. Genau, und darum ging das Buch, ja. Und was ging es noch? Ja, aber auch diese 50%-Ideologie, die man bei Quoten, bei Frauenquoten hat, ja. Also dahinter steckt ja auch, ja, so ein, das darf man ja nicht sagen, das Wort, aber ein Kulturmarxismus, ja. Also man möchte die Gesellschaft nicht mehr dahingehend ändern, dass man kapitale Güter gerecht verteilt, sondern jetzt sind es kulturelle Güter, ja. Und jetzt muss eben alles 50% sein. Das muss alles nach Quoten aufgeteilt werden. Jeder muss ein Stück vom Kuchen haben, weil wenn es nicht passiert, lebst du in Unfreiheit, ja. Und das ist halt einfach ein ideologisches Denken. Das hat in der Demokratie nichts zu suchen. Aber gut, ja, genau.
Jetzt habe ich es vorhin schon gesagt, also das Thema Woke war schon öfter das Thema gewesen, ist aber gefühlt so in Buchform erst so die letzten, ich sag mal so 3 Jahre so wirklich hochgekocht. Das war also zu einer Zeit, da war das Thema noch nicht so in aller Munde, gefühlt
Ja.
zumindest. War es da schwer, einen Verlag zu finden für?
Damals? Ja, ich habe zwei Versuche. Na, nee, eigentlich nicht. Also ich habe dann schnell den Western Verlag gefunden. Also die kam auch auf mich zu. Ich habe da gar nicht viel gemacht. Ich habe davor schon mal eine Agentin gehabt, aber das war mit einem. Das war nicht das gleiche Buch. Das war ein anderes Exposé, das war ein bisschen theoretischer. Und da wurde es abgelehnt. Aber ich weiß nicht so ganz genau, ob das jetzt an dem Thema lag oder weil das Exposé einfach noch nicht richtig ausgereift war, ja. Aber ja, aber das war damals schon, es war schon schwierig. Also heute ist das Thema auf jeden Fall etablierter. Und damals, also man wurde da auch schon richtig hart und bei Interviews dann sofort in die rechte Ecke gestellt, ja. Das, also, total irre. Da musste man total aufpassen, auch so beim Deutschlandfunk. Die waren dann immer total nett und lieb zu dir. Und ich hatte noch nicht so viel Medienerfahrung und so in Interviews. Und dann haben sie dich knallhart vorgeführt und dich erstmal irgendwie in die rechte Ecke gestellt.
Es macht ja
Naja.
auch immer einen Unterschied, auf welcher Seite des Mikrofons man quasi steht, ne? Ist man der Fragesteller oder ist man plötzlich diejenige, an die die Fragen gerichtet werden und welche Intentionen werden die dann auch an einen gerichtet? Ich weiß noch, Sie waren damals auch noch sehr im ÖRR zu sehen, das fand ich interessant. Also ich erinnere mich noch beim SWR Nachtcafé mit Harald Schmidt und Hasnain
Das war super, ja.
Kasim zusammen, wo es noch ging. Wie hieß das? Bloß nichts Falsches sagen, genau, das war es gewesen. Wo es dann generell um Sprachverbote und sowas ging. Und ich meine auch bei SWR Leute, bei der Radioshow waren sie auch mal gewesen, ne? Wäre das heute noch so möglich? Weil sie sagen rechte Ecke, ne?
Naja, also ich glaube halt, dass also vor allem durch meine letzte Tätigkeit bei News da vielleicht die erst ein bisschen Distinktionsängste geben könnte von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sich das entwickeln wird.
Sind Sie da schon umstritten jetzt? Das Label bekommt man ja sehr schnell mittlerweile.
Ja, also das war, also ja, klar, würde ich schon sagen. Also so mit dem Übertritt von Bild nach News galt man auf jeden Fall als umstrittener. Und ist dann nicht mehr Mainstream-tauglich. Ja, also da kommt man nicht mehr zu Lanz oder so oder zu Maischberger. Und komischerweise, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber das SWR Leute-Interview ist auch nicht mehr abrufbar. Das bei Thaddäus auch nicht mehr.
Und das auch von, was war es, vom Nachtcafé, das auch nicht mehr. Also da muss man sich
Aber
jetzt
das wurde niemals,
durchhangeln.
aber ich glaube, das wurde niemals so wirklich online gestellt, oder? Das
Doch,
SWR-Stadion.
ich meine eigentlich
Podcast.
schon, das ursprünglich
Ja.
schon, genauso wie SWR Leute, das waren alles mal Dinge, glaube ich, in der Mediathek, beziehungsweise auf YouTube, die haben es ja manchmal so oder so verteilt. Also ursprünglich schon, weil ich weiß noch, ich habe es damals nicht im Fernsehen gesehen. Also muss ich es ja logischerweise online gesehen haben. Aber gut, jetzt ist ja die Sache, also wir haben schon drüber gesprochen, der Schaffensprozess fiel in eine sehr schwere Zeit rein. Wie war es dann? Jeder träumt ja so ein bisschen davon, oh, das eigene Buch zum ersten Mal in den Händen halten. Wie war das für Sie?
Ja, es ist ein schöner Moment. Ja, es war super. Das ist halt das Sinnvollste überhaupt. Also, wenn man also sich einen Plan, also das hatte ich jetzt aber auch mit der Medienplattform. Also, wenn man sich aus dem Nichts etwas erschafft und sich mehrere Monate lang mit voller Leidenschaft Gedanken macht, wie es dann aussehen könnte und dann am Ende das Produkt wirklich in der Hand hält, ist ein phänomenaler Moment. Aber noch besserer Moment ist, weil ich habe das Buch schon mit einer gewissen Intention geschrieben. Und was ich halt absolut wollte oder vor was ich Angst hatte, war, dass so diese ganzen Passagen über Derrida oder über Postmoderne oder über Foucault, dass sie nicht verständlich genug sind, dass die Leute aussteigen. Und deswegen habe ich die tausendmal überarbeitet und mir gedacht, oh nein, die Leute müssen das verstehen irgendwie. Ich kann das nicht zu so kompliziert machen. Und dann kam genau das Feedback dann rüber. Also es haben sich total viele Leute bedankt, weil sie jetzt endlich wissen, woher das kommt und sich ein Bild darüber machen konnten und es sehr verständlich erklärt war. Und das ist dann das Allergeilste, wenn das dann auch ankommt bei den Lesern und sie dir dafür danken. Das ist total schön, weil man möchte ja aufklären. Also für mich ist halt Schreiben und Journalismus immer, man sieht eine Lücke, irgendwas ist unterbelichtet und man denkt sich, nee, das geht ja nicht, oder man ist so ein bisschen empört und sagt sich, nein, Sauerei, da muss das irgendwie richtig stellen und so. Und da macht man das und dann, keine Ahnung, dann kommt es halt gut an. Das ist toll, weil man weiß nicht, also man hat ja, geht ja immer eine Beziehung zu dem Leser ein. Und wenn dann was zurückkommt, ist es einfach schön.
Mittlerweile ist es ja auch so, dank Social Media, ist es ja auch irrsinnig leicht geworden, direkt Feedback zu bekommen. Wie fiel das damals aus? Was haben Sie damals bekommen? Gab es nur Lob oder gab es auch Kritik?
Natürlich gab es auch Kritik. Aber das war, also Social Media, das ist ja immer die schnelle Kritik. Aber was mich am meisten gefreut hat, waren dann eher die Zuschriften über Mail, also Menschen, die sich dann länger Zeit genommen haben. Und Kritik gab es natürlich auch. Ja, also Ja, die FAZ zum Beispiel, also die hat dann einfach behauptet, ich hätte da gegen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf polemisiert, was ja nicht stimmt. Das hab ich nie gesagt, ja. Aber war da, also selbst in der FAZ, das ist halt dann auch krass, ne? Und dabei war die damals noch nicht so links wie heute, dass sie dann also auf Teufel komm raus mich dann irgendwie als problematisch darstellen wollten, obwohl man ja, wenn man, weiß nicht, mich kennt und meine Texte liest und auch das Buch liest, ja merkt, dass ich da keine menschenfeindlichen Intentionen habe, sondern einfach nur Ideologiekritik betreibe, ja. Vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen wütend, aber mein Gott. Und ja, was gab es da noch? Ja, man merkt es dann immer am Wikipedia-Eintrag, ja. Also da sind dann auch immer irgendwelche Aktivisten am Start und die nehmen natürlich dann nicht die guten Zitate raus von den guten Kritiken, sondern suchen sich irgendwelche Blogger, irgendwie, die irgendwann was geschrieben haben und irgendwie sagen, ich bin rechtsextrem oder keine Ahnung oder noch schlimmer. Und dann zitieren die irgendwie in Wikipedia rein, um dann so Fakten zu schaffen und die Leute zu stigmatisieren. Ja. Aber
Ja.
ich glaube, es ändert sich gerade. Also es ist jetzt so, also auf der einen Seite, dass jetzt dieses Woke-Thema so also Fahrt aufgenommen hat. Da denke ich mir, ich habe es euch doch schon immer gesagt, I told you so. Aber es ist ein bisschen undankbar. Weil ich damals noch ich war so irgendwie die Wegbereiterin und jetzt kommen die ganzen an und erzählen genau das, was ich gesagt habe, aber werden dann irgendwie so voll gefeiert, ja. Ein bisschen undankbar auf jeden Fall, aber ja, es ist ja gut, dass das Thema jetzt so ankommt, weil die Leute halt weniger stigmatisiert werden oder weil man sich einfach weniger erlaubt, ja.
Ja
Glaube ich
gut, das
schon. Oder weil
ist
der Wind sich jetzt dadurch ein bisschen dreht.
ja. Ja, es ist natürlich auch immer am schwersten, der oder die Erste zu sein, der eine Schneise in so einen Wald, in so ein Dickicht reinschlägt irgendwie. Die anderen haben es natürlich leichter, die können dann über den Weg schon drüber laufen.
Ja, gern geschehen.
Ne?
Ich gern gemacht.
Das Buch erschien 2021. Das ist jetzt
Ja.
vier, bald 5 Jahre her. Wie schaut es denn aus? Hat sich irgendwas an den im Buch beschriebenen Zuständen geändert, vor allem zum Positiven geändert, oder ist es schlimmer geworden?
Ja, es hätte ja auch niemand gedacht. Es ist jetzt tatsächlich, ich finde, es ist schlimmer geworden, aber nicht mit diesem Antirassismus. Mit dieser Ideologie, also dass man das Denken in Rassen wieder einführt, ja. Als ich das Buch geschrieben habe, 2021, habe ich mir gedacht, das ist total gefährlich, ja. Also wenn sich das hier irgendwie weiterentwickelt oder gesellschaftlich etabliert, dann haben wir hier neuen Rassismus und neues Rassedenken und so. Aber erstaunlicherweise ist jetzt eher die Trans-Thematik in den Vordergrund getreten. Und die sehe ich als viel problematischer an jetzt. Also diese ganzen Antirassismus-Sachen und Seminare, ja, da ist schon zu kritisieren. Oder wenn jetzt mal so ein Museum, ja, Weiße nicht reinlässt, ja, und dann kommen die ganzen Presseleute aus ganz Deutschland und es gibt dann diesen Star da, das ist halt auch so ein Vorzeigeding irgendwie. Ich glaube nicht, dass das gesamtgesellschaftlich, also diese Postcolonial Studies oder dieses neue Rassedenken, ja, oder Critical Race Theory und so, dass das gesamtgesellschaftlich einen großen Schaden darstellen könnte oder gefährlich wird. Aber beim Transaktivismus, glaube ich, hat es schon richtig viel Schaden angerichtet. Also das ist total krass. Und also von wegen auch, ob mein Image so krass geschädigt ist. Ich glaube am meisten durch eben Attacken von Transaktivisten, weil ich darüber berichtet habe.
Auf das Thema Trans kommen wir gleich noch zu sprechen, weil wir kommen demnächst auf den Sommer 2022 zu sprechen und da wurde es ja dann richtig heiß. Da gab es dann auch diesen Gastbeitrag unter anderem von Alexander Korte und Marie-Louise Vollbrecht in der Welt. Aber gut, wenn wir schon beim Thema Springer sind, machen wir doch mal gleich weiter. Also es ging zur Bild. Wie kam es dazu? Wie kam der Sprung von der NZZ zur Bild zustande?
Naja, ich habe einen Job gebraucht, weil ich so ein bisschen nach dem Buch ausgebrannt war. Und ich hatte noch ein anderes Jobangebot, aber ich dachte mir, ich muss es jetzt mir angucken da. Also eigentlich ist mein, also eigentlich habe ich bei Bild nie wirklich reingepasst. Also Boulevardjournalismus ist eigentlich nichts für mich, aber ich fand die Zeit dort trotzdem als sehr bereichernd, weil ich dort auch viel gelernt habe. Also bei Bild war es auf jeden Fall eine total aufregende und interessante Zeit. Die würde ich nicht missen wollen. Ich habe total viel gelernt, tolle, tolle Kollegen auch kennengelernt und halt einfach gelernt, wie krasser Journalismus funktioniert, ja. Und diese Machthierarchien gesehen. Und ja, das muss man mal gesehen haben. So sehe ich das, genau. Ja. Aber das war natürlich krass, weil das Thema Vogue, bevor ich da war, noch nicht so bespielt worden ist. Ja, so Stichwort Vogue-Wahnsinn und so. Und dann, nachdem Julian Reichelt dann gegangen ist, haben die da dieses Thema einfach nicht mehr bespielt. Ja, und dann kam eben, habe ich mich mehr und mehr dann auch mit Transaktivismus beschäftigt und mit Pubertätsblockern, mit der Richtung, die die Medizin einschlägt, wie krass der Aktivismus den Sport zum Beispiel beeinflusst, ja. Ich habe mit Gewerkschaftern geredet, die im Gefängnis arbeiten, die auch unter der Hand erzählt haben, dass es da Probleme gibt, aber dass sie mir das eben nicht sagen können. Ja, also es war diese unfassbare Angst in unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionen, öffentlich zu sagen, welche Probleme man mit Transaktivismus oder eben mit Männern hat, die sich als Frauen identifizieren und wie man zum Beispiel da jetzt umgeht mit den Männern, biologischen Männern im Sport oder im Gefängnis. Und dann kam eben diese medizinische Komponente mit hinzu, ja. Und eigentlich ist ja Bild ist ein konservatives Medium, ja. Die müssen sich da eigentlich drauf stürzen, ja. Und sagen, ja, das ist ja Gender Gaga oder keine Ahnung, die wollen, das ist ja Vogue-Wahnsinn oder Trans-Wahnsinn oder keine Ahnung was. Und dann kam eben dieses Wissenschaftler-Dossier heraus und dieser Artikel in der Welt und es gab einen riesigen Shitstorm wegen des Artikels. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso. Weil jede These war gut begründet. Und das muss man jetzt erstmal, man muss erstmal 100 Wissenschaftler zusammenkriegen, die dann auch mit einer detaillierten Analyse, ich meine, wie lang war das Dossier? Das war ein richtiger Klöpper, oder? Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dass da dann ausgerechnet von Matthias Döpfner so eine Distanzierung kommt und dass er auch alle Mitarbeiter von Axel Springer, die dahinter stehen, quasi als rechts bezeichnet hat. Ja? Und zeitgleich konnte ich dann einen positiven Artikel darüber nicht drucken. Es wurde von mir verlangt, ich muss ihn kritisieren. Du kannst nicht positiv über diesen Artikel und über dieses Dossier berichten. Und da hatte ich sogar noch ein Quote von Alexander Cortes drin. Und ich habe Alexander Cortes, weiß ich noch, bearbeitet, stundenlang, damit er mir überhaupt ein Quote für die Bild gibt. Weil das ist nämlich ein Linker und der mag die Bild nicht, ja. Und dann hatte ich ihn so weit, dass er mir das Quote gibt. Und dann meinten die, nee, du musst das schon kritisieren. Und dann meine ich, nee, wie soll ich das denn kritisieren? Das ist doch, ARD und ZDF können, also es geht einfach nicht klar, dass ARD und ZDF bei Kindern schon Pubertätsblocker romantisieren, dass sie behaupten, dass das biologische Geschlecht ein Konstrukt ist, dass sie Kindern beibringen, dass wenn sie ihr Geschlecht wechseln oder dass eine Geschlechterdysphorie an sich etwas Positives ist, was für Toleranz steht und für Homorechte. Das ist komplett übergriffig. Das ist komplett ideologisch, weil es gibt ja da nur eine Richtung, ja. Also allein, dass man Transsexualität oder Geschlechterdysphorie, ja, also dieses krasse Unwohlsein in seinem Körper gleichsetzt mit einer positiven Geschlechtsidentität, ist absoluter Wahnsinn. Das ist eine Entwicklung, die in der westlichen Welt und eben im LGBTQ-Aktivismus, die hochgradig gefährlich ist. Weil somit macht man halt, ja, gibt man halt eine Freifahrtskarte für jedermann, sich solchen irreversiblen Operationen zu unterziehen, ja. Genau, und ja, und dann habe ich den offenen Brief geschrieben und habe gekündigt. So war das.
Ich glaube, wir müssen ganz kurz vielleicht für diejenigen Zuschauer, die jetzt sich gerade denken, hä, was war da alles los? Die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, mal ganz kurz zusammenfassen. Also, es war damals ich glaube, es war Juni 22, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Was für einen Riesenwirbel gesorgt hat, war damals dieser Gastbeitrag, der in der Welt erschienen ist. Korrigieren Sie mich, ich glaube, der Titel war, wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren oder so ähnlich, ne? Und geschrieben unter anderem von Alexander Korte, der auch schon hier zu Gast war, mit dem ich das Thema lang und breit durchgekaut hatte, und Marie-Louise Vollbrecht. Letztere hatte ich dann gesprochen, als das Ding rausging und als dieser Shitstorm losging, der hat sie ja ganz besonders hart getroffen. Ich hatte sie damals gesprochen, das war noch kurz bevor Böhmermann aktiv wurde, das Thema aufgegriffen hat und wiederum sie, die ja damals einfach nur eine No-Name-Biologie-Doktorandin quasi war, ohne großes Standing in der Öffentlichkeit oder so, seinem eigenen Publikum zum Fraß vorgeworfen hat.
Ja, das war
Und
total irre.
das ist ja auch medienethisch, ich sag mal, eine Katastrophe, was damals abgelaufen ist. Also quasi jemanden sich aus der Bevölkerung sozusagen rauszupicken und dann ein Millionenpublikum auf eine Einzelperson loszulassen. Das war damals also diese Gemengelage in diesem Sommer 22. Und in diese hinein, und ich weiß auch noch, ich hatte, wenn ich mich noch richtig erinnere, ich hatte Ralf Schuler auch schon da und er hat damals zu einer ähnlichen Zeit dann gesagt, okay,
Der
hier
ist
lasse ich
danach
jetzt
gegangen,
sein,
ja.
ne? Hier lasse ich sein, weil dieser Gastbeitrag erschien, es gab Ärger und ich meine, Ulf Poschert hat sich ja erst noch schützender vorgestellt und dann kam Döpfner mit einer Ansage von oben. Was war da los?
Naja, also meine Theorie ist, dass er von den woken Aktivisten, die ja auch, also es war ja so, es gab ja Aufstand innerhalb von Axel Springer, weil Axel Springer Diversity fördern will, wie nennt man das dann, Unternehmenskultur. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Also man hat eine Sparte von Aktivisten, unter denen auch Transaktivisten sind. Und die haben eben innerhalb von Axel Springer diesen Artikel diffamiert. Und ich glaube, dass Matthias Döpfners Reaktion darauf, dass er den Artikel so stigmatisiert hat, dass er ihn als homophob bezeichnet hat, was auch komplett abwegig ist, weil Trans ist halt nicht homo so. Und war einfach, dass er da Image-Schaden befürchtet hat und Ärger bekommen hat von den Woken-Investoren, von KKR. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Und er hat ja dann sowieso schon Image-Schaden gehabt wegen der Sache mit Julian Reichelt und den Machtmissbrauch und den Affäre mit den Mitarbeiterinnen, die er hatte. Und hat dann nochmal zusätzlich versucht, schlechten Image-Schaden abzuwenden. Aber das ist natürlich dann die falsche. Also, Woke funktioniert immer nach den gleichen Prinzipien, ja. Also, die Aktivisten machen Aufstand und drohen in der Öffentlichkeit mit Image-Schaden, mit Attacken. Du bist Rechtsextrem, du bist homophob, du bist transphob und dann spuren alle, selbst Döpfner. Also, das ist ja kein Novum, ja. Viele haben gesagt, nein, Jule, du bist verrückt. Nein, bin ich nicht. Also, diese Mechanismen kann man überall beobachten. Wie zum Beispiel mit der Adidas-Frau, die 25 Jahre lang im Vorstand war und dann also gekündigt wurde, weil sie gesagt hat, Rassismus ist bei Adidas kein großes Problem. Man hat die ganze Zeit solche Fälle. Also Unternehmen, schwere Unternehmen haben total Angst vor diesen Aktivisten. Die schnippen einmal mit dem Finger und tweeten in der richtigen Zeit in der Gruppe oder so. Und dann knicken viele ein. Und das dürfte eigentlich nicht passieren.
Also, offener Brief von Döpfner. Döpfner verurteilt den Gastbeitrag. Jetzt kommen Sie ins Spiel, weil dann haben Sie wiederum sich entschieden, das mache ich so nicht mehr mit. War das schwer, zu dem Ende zu kommen, zu sagen, okay, ich verlasse Springer, oder war das ein leichter Schritt in dem Moment?
Nö, das war total leicht für mich, weil ich bin schon eine Idealistin. Und das, also ich meine, die Ideologiekritik ist ja, und Ideologien zu kritisieren, ist halt einfach mein Ding so. Und ich glaube, ich mache das auch, um gewisse Werte zu erfüllen, ja, oder um eine gewisse Moral zu erfüllen. Also ich glaube, dass Kritik, die ich mache, erkenntnisfördernd ist, ja. Oder ich mache es, sagen wir mal, aus einem gewissen Gerechtigkeitssinn heraus. Und ja, eben auch einfach aus Idealismus. Und wenn ich sehe, dass massiv in der Gesellschaft schief läuft, ja, und ich darüber nicht schreiben kann, ich aber für mich entschieden habe, dass ich darüber schreiben muss, weil es aktuell ist, weil es brisant ist, weil sich da gerade was tut und was entwickelt, weil ich da einfach hingucken muss jetzt, ja. Und ich kann das nicht machen, dann muss ich gehen. Das ist für mich total, total logisch. Aber wenn ich halt dann noch als Nazi beschimpft werde, oder als rechts oder als menschenfeindlich oder homophob, weiß nicht, da ist mir schon ein bisschen das Messer am Sack aufgegangen, so. Also vor allem halt Matthias Döpfner. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben schon mehr soziale Dinge gemacht oder mich um soziale oder Homos oder keine Ahnung oder um linke Ideale bemüht als Matthias Döpfner. Also der ist ja nicht links so. Was schert der sich denn jetzt irgendwie um Schwächere oder um Leute, die diskriminiert werden? Das kann er mir doch niemandem erzählen. Und auf einmal kommt er dann her und sagt, nein, das ist homophob. Ja, also weiß nicht, also ich kann mich auch selbst verarschen. Also man kommt sich halt so oft verarscht vor irgendwie. Also Woke ist halt häufig einfach so, ich kaufe mir linke Werte, ja. Also ich benutze gewisse Hashtags oder gewisse Argumente oder so eine gewisse Betroffenheit oder Awareness. Und dann mache ich das öffentlich und kriege irgendwie Likes von Aktivisten. Und dann kann ich mir so die beste, ja, wie sagt man denn? Nee, nicht, also dann kann ich so tun, als ob ich mich sozial einsetze, als ob ich links bin, ja, als ob ich ein guter Mensch bin, als ob ich moralisch bin. Und das nervt mich an Vogue ganz besonders, dass man halt auf einmal Leute hat, die sich nie irgendwas geschert haben um Schwächere, um soziale Ungleichheiten, die davon auch gar nicht betroffen sind. Ja, also die gehen durch die Welt und es ist denen komplett egal. Ist ja auch okay, ja, es gibt unterschiedliche Menschen. Aber dass sie sich dann hinstellen und andere als Nazis beschimpfen oder als rechts, ja, und sich in eine moralisch höhere Position setzen, obwohl sie nie irgendwas damit zu tun hatten, das ist schon eine richtig krasse Unverschämtheit so.
Aber es ist ja auch was, das Ding hat ja zwei Komponenten. Also auf der einen Seite, ohne dass man ein großes Risiko eingeht, kann man sich quasi auf eine moralisch hohe Stufe stellen, kann das so wie so eine Monstranz vor sich hertragen und kann auch in der eigenen Gruppe, wie klein oder groß auch die jetzt ist, signalisieren, man steht moralisch sauber, richtig, gut da sozusagen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, jeder, der da nicht dazugehört, der da anders denkt, der Kritik vielleicht übt, ja, den kann man stigmatisieren ohne
Ja,
Probleme. Der
natürlich, ja.
ist umstritten, mindestens. Oder Nazi, Faschist, whatever. Da geht es ja auch ganz viel ums Mundtotmachen, ne, und ums Canceln letztlich.
Naja, es ist ganz interessant, ne? Also kennen Sie Ricky Gervais, diesen britischen Comedian? Der hatte, glaube ich, in seinem letzten Special oder so, machte er so den Witz, er ist jetzt woke, weil er hat in seiner Twitter-Bio irgendwie Anti-Fascist stehen, ja? Und dann, also hat er sich darüber lustig gemacht, dass man jetzt, also wie absurd das eigentlich ist, dass man sich in der Öffentlichkeit als Antifaschist irgendwie, also natürlich bin ich Antifaschist. Und er meinte dann so, ja, bist du dafür, dass man Juden tötet? Und er so, nein, natürlich nicht. Ja, okay, aber dann schreibst du in deine Twitter-Bio, ja, dass du ein Antifaschist bist. Also es ist komplett absurd, diese Positionierungen zu machen. Aber die sind ja dann dazu da, dass man dann andere unter Druck setzen kann, ne? Und ich finde aber, also wie gesagt, also ich finde, das macht mich ganz wahnsinnig, dass man, wie gesagt, linke Werte durch anti-linke Werte sich vermeintlich aneignen kann. Ja, weil das ist es ja. Also wenn du unterscheidest, wenn du so intolerant bist und also links sein ist ja eigentlich etwas, das man nicht vorzeigen muss, ja? Also so wie ich irgendwie damals in meiner Jugend oder auch in meiner Punkerzeit links verstanden habe, war es halt einfach eine Attitüde. Das hast du einfach gespürt. Also du warst halt unter Linken oder du warst auf irgendeinem Punkkonzert und dann hat man halt nicht bewertet. Ja, also du warst frei, du warst tolerant. So, meine Freiheit geht so weit, bis ich eben niemanden irgendwie störe darin, ja. Und natürlich hat man nicht sofort kategorisiert. Natürlich hat man die Leute, also es war halt einfach, weiß nicht, so eine entspannte Atmosphäre einfach unter Linken. Und jetzt hast du Leute, hast du diese Woken-Leute, also so komplett spießige Lenas, ja, die in irgendeiner Kleinstadt in Schwaben aufgewachsen sind, mit einem komplett bornierten Weltbild, die dann durch die linke Szene laufen und einkategorisieren. Ja, einkategorisieren und werten und dann auch noch moralisch darstellen, dass sie die Geileren sind, ja. Da haben sich die Ärzte jetzt drüber lustig gemacht damals in den 90ern. Die haben ja damals Punk-Rock-Songs gemacht, in denen sie solche Leute, die sich hingestellt haben und gesagt haben, ich habe die bessere Moral, die haben die verhöhnt, ja. Und jetzt ist sowas links. Das ist aber nicht links, das ist das Gegenteil von links. Und ich glaube, das sehen halt viele Leute und die haben da keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, dass es total viele Linke gibt, ja, die nicht mehr den Begriff links verwenden wollen und halt absolut genug haben von dieser Woken-Tyrannei einfach, ja. Aber die gibt es halt nicht. Also was heißt, es gibt es, die gibt es nicht, die sieht man nicht, ja. Also ich glaube, das ist sowas wie eine schweigende Mehrheit.
Na, ich glaube, man sieht sie, man hört sie vielleicht nicht, aber man sieht sie mittlerweile zum Beispiel in Wahlergebnissen, wenn man allein sieht, was der
Ja,
SPD zum
ja.
Beispiel mittlerweile weggerannt ist an Wählern. Und ich bin ja noch einer, ich sage das auch immer offen, ich bin ja noch sozialdemokratisch sozialisiert worden. Mir tut das weh, wenn ich die alte Tante SPD sehe, wie die wissentlich und willentlich sich selbst ausblutet,
Ja,
weil die
ist
mit
fürchterlich,
links
ne?
nichts mehr zu tun hat,
Ja.
die auch nicht mehr die soziale Frage stellt, sondern weil es dann um
Ja.
so kleine, splittrige Nischenthemen nur noch geht, die aber total hochstilisiert werden zum Make or Break von einer Regierungskoalition zum Beispiel.
Ja.
Das tut, denke ich mal, jedem, der halbwegs noch klar bei Verstand ist, weh, wenn man das
Total,
sieht.
ja.
No. Aber gut, wir haben einen kleinen Exkurs gemacht, kommen wir wieder zurück zu Ihnen. Sie haben offenen Brief geschrieben, haben begründet, warum Sie die Bild verlassen, schweren Herzens, und hatten auch noch reingeschrieben, dass der Konzern vor der unerträglichen Tyrannei Woker-Aktivisten eingeknickt ist. Wie war denn das Echo darauf, gerade so im Kollegenkreis dann? Oder Ex-Kollegenkreis, muss man sagen.
Also Sie meinen die Kollegen bei Bild? Ja, da gab es. Auf wen spielen Sie denn jetzt an? Wo wollen Sie das sicher von Johannes Boje erzählen,
Ich
oder?
hatte jetzt gar niemanden Konkreten im Kopf. So einfach mal die allgemeine Frage, weil es ist ja immer so, wenn man
Ja.
wo ist und man kennt seine Kollegen, ne,
Ja.
nicht jeder äußert sich ja auch noch öffentlich, sondern man kriegt eine Mail, man kriegt einen Anruf, man kriegt ein kleines Gespräch auf dem Flur, ne?
Ja, also es gab schon viele Leute, die mir viel Glück gewünscht haben und die es traurig fanden, dass ich gehe. Aber auch welche, die gesagt haben, die spinnt doch, das ist doch Blödsinn, bei Axel Springer kann man alles sagen und das wäre irgendwie erfunden und der Artikel war nur schlecht geschrieben und tralala und tralala. Aber das war ja auch absehbar. Also, wenn man dann, genau, also dem Verlag und der Bildzeitung öffentlich ans Bein pisst, dann ist es ja dann auch absehbar, dass manche Kollegen das nicht gut finden,
Wie ging es
die dann noch
danach
dort sind.
weiter? Weil erstmal standen sie dann, denke ich mal, ohne irgendwas da, oder?
Ja. Ja, dann habe ich bei Julian Reichelt angefangen bei R-News.
Wie kam der Kontakt zustande?
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß noch, dass ich auf der Suche nach einem Job war. Und irgendwann, genau, kam das dann zustande. Ich weiß nicht mehr genau wie.
Wie war dann der Wechsel? Weil ich weiß ja, also heutzutage, ich will jetzt nicht sagen, News hat sich etabliert, aber ich glaube, es hat nicht mehr den super schlimmen Ruf, den es noch ganz am Anfang hatte. Jetzt hat es nur noch einen schlimmen Ruf in Anführungszeichen. Aber wie war der Wechsel? Also, weil Bild, das war ja noch, selbst für all die, die immer sagen, halt die Fresse, Springerpresse und so, das war ja noch ein etabliertes Medium. Und jetzt kam da so ein neuer Player plötzlich auf dem Spielfeld. Wie war das da, dorthin zu wechseln?
Also es war auf der einen Seite aufregend, weil eben ein neues Medienformat im Aufbau war und niemand wusste genau, wie das wird. Und ich war eben dabei. Das war schon eine aufregende Sache. Und man hatte dann natürlich viele, viele Träume, wie das dann wird, wenn das Format fertig ist und was für tolle Kritik man üben kann. Und man hat die Vorbilder aus den USA im Kopf. Von Daily Wire und so weiter. GB News, glaube ich, gab es damals noch gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Und da kann man natürlich total viel machen. Das ist dann schon gut. Aber die Kritik von außen war dann noch mal irgendwie, kam noch mal auf einer anderen Ebene dann, ja, weil es ja, also der Hass auf Nils und Julian Reichelt schon immens ist, ja, nachdem er das gegründet hat. Das ist schon mal, ja, also man, ja, also es ist, es war auf jeden Fall teilweise auch nicht leicht. Also die Anfeindungen waren dann schon heftig, wenn man dort ist. Da muss man schon einiges aushalten. Also es spielt sich auf einer anderen Ebene ab als bei Bild. Wenn man bei Bild ist, da gibt es auch viele Anfeindungen, aber man hat ja immer noch den großen Konzern, der irgendwie dahinter ist, oder es sind immer wieder die gleichen. Oder man hat, ja, man hat eben diese etablierte Struktur oder das große Unternehmen, das hinter einem steht. Und wenn du eben so ein kleineres Startup bist und die Leute verkaufen dich als rechtspopulistisch, als rechtsextrem, ja. Also, und es dann immer wieder kommt, das rechtspopulistische Magazin, Rechtspopulismus, Rechtspopulismus. Ja, also natürlich denkt man sich dann irgendwann, ja, Rechtspopulismus ist legitim, genauso wie es Linkspopulismus gibt. Also, wenn es Monitor geben darf, dann darf es auch News geben, ja. Und Achtung Reichelt, das ist für mich überhaupt gar keine Frage, ja. Für mich ist das eine nicht wertvoller als das andere. Aber man kriegt dann schon so ein, also man ist einfach raus aus dem Mainstream dann. Das Gefühl hatte ich dann schon.
Wenn man raus ist, hat man dann jegliches Rückkehrrecht verwirkt? Ist man jetzt quasi so ein bisschen pariamäßig unterwegs?
Weiß es nicht. Ich kann da mal bei ARD und ZDF nachfragen.
Wie war das damals so im persönlichen Umfeld, wenn man gesagt hat, oh, also ich gehe da jetzt zu dem neuen Projekt von Julian Reichelt? Es war ja auch die Zeit, Sie haben es schon angesprochen, er war ja auch nicht so ganz freiwillig bei Axel Springer gegangen und dann hingen ja so Machtmissbrauchsvorwürfe und all das waberte ja so durch die Luft. Wie war das da? Wie hat er das Umfeld auch darauf reagiert bei Ihnen?
Och, ich habe eigentlich ein ziemlich cooles Umfeld. Also die sind alle sehr unideologisch. Also ich hatte privat keine Probleme.
Was haben Sie dort gemacht bei News?
Was ich dort gemacht habe, habe mich sehr mit dem Trans-Thema beschäftigt, mit Trans-Aktivismus. Ich habe eine Doku gemacht, Trans ist Trend, die kritisch mit Transaktivismus und Transideologie ins Gericht geht. Und da waren die Anfeindungen immens. Es war einfach irre. Also vor allem queer.de, die haben wirklich hart daran gearbeitet, mich zu diskreditieren als eine schlechte Journalistin, als jemand, der sich nicht an die Fakten hält, als jemand, der Fakten erfindet, als jemand, der lügt. Also es war noch teilweise. Es war auch ein bisschen undankbar, ne? Weil ich habe, als ich zu News gegangen bin, auch ein bisschen meine Zielgruppe verloren. Beziehungsweise es gab da eine Diskrepanz zwischen also die Leserschaft, die ich mir schon aufgebaut hatte, die eben fundierte Analysen haben möchte, ja, und diese ein bisschen intellektueller haben möchte, und die Leute, die dann eher News lesen, ja. Also weil die haben das gar nicht verstanden, die haben das gar nicht so wirklich gecheckt, ja. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich, also für wen schreibe ich jetzt eigentlich, ja? Also die Leute, für die ich davor geschrieben habe, meine Rezipienten, die haben mich so ein bisschen verlassen, weil ich zu News bin. Und die News lesen, haben es aber nicht verstanden. Ja, deswegen war ich halt dann irgendwie so, habe ich mich allein auf weiter Flur gefühlt und halt weiter meine Recherchen, meine Analysen veröffentlicht über das Thema, ja. Und das war ja dann nicht nur Meinungsjournalismus oder sowas, sondern das waren ja wirklich dann gut recherchierte Stücke, die ich da gemacht habe, ja. Also ich habe mich lange beschäftigt mit Studien über Pubertätsblockern oder mit den Medizinern in Deutschland, mit den Astrei-Leitlinien, mit den Verknüpfungen, die es in diesen Leitlinien mit den Aktivisten gibt. Ja, also, und da ist ja dann auch Arbeit dahinter, ne? Und natürlich will man das da nicht framen. Und wenn du dann Leute hast, die darunter dann bei dir posten, ja, News Lügenpack oder so, das ist doch gelogen. Also das ist halt, ja, es war dann so ein bisschen undankbar. Es war auf jeden Fall nicht meine, ja, nicht meine Zielgruppe, sagen wir es mal so.
Ja, wenn Sie sagen, die Newsleser haben es nicht verstanden, wie tickt denn so der typische Newsleser? Lässt sich das irgendwie beschreiben?
Ja, also ich meine, es wird schon versucht, gezielt rechts von der Bild das Publikum zu holen. Ja, also ich finde, das sieht man ja ganz klar. Ich meine, ist ja auch legitim, ne? Also man muss ja dann auch gucken als alternatives Medium, welche Zielgruppe holt man ab. Und wenn man jetzt die Bild schon ihre Zielgruppe hat, dann muss man eben sich überlegen, geht man jetzt nach rechts, nach links? Und das wird ja schon auch gezielt so gemacht, ne? Weil das hat dann klickt. Also da macht man sich ja dann auch Gedanken darüber von der Aufmachung und von den Inhalten, wie ja, wie man da erreichen möchte, ja. Aber es ist ja alles zugeschnitten, also man publiziert ja nicht einfach so.
Sie haben es vorhin gesagt, bei der Bild hatten Sie das Gefühl, Sie passen da nicht so rein. Hat sich das dann bei News wiederholt? Nur durch die, nur bei den Lesern jetzt oder auch so Arbeitsmentalität?
Darüber kann ich vielleicht irgendwann mal reden, aber nicht jetzt. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Aber nein, also es war noch eine nette Kollegen bei News, ja, aber es ist halt, ja, fragen Sie mich in einem Jahr nochmal. Können wir noch was drüber reden.
Dann reden wir in einem Jahr nochmal darüber, Frau Bassan. Alles geht irgendwann zu Ende. Auch die Zeit bei News ging zu Ende. Warum?
Ja, es hat eben nicht mehr funktioniert. Es kam zu einem Ende. Und ich kann da jetzt auch nicht so viel drüber sagen. Ich kann und will nicht so viel drüber sagen.
Okay, das respektieren wir.
Wichtiger ist, dass ich ja jetzt mein eigenes Projekt habe.
Dazu kommen wir nämlich jetzt. Also ich bin jetzt schon gespannt auf unser Gespräch in dem Jahr. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Aber eine Frage stelle ich noch. Haben Sie noch Kontakt zu den Ex-Kollegen von News und zu Bild?
Ah, zum Bild, ja. Ja, also Bild, da sind ein paar Treue geblieben. Und bei News geht so.
Das halten wir mal so fest. So, sprechen wir mal über das neue Projekt, Frau Bassard. Triggerwarnung
Ja,
heißt's.
Triggerwarnung,
Wie
ja.
kam es dazu?
Also ich sehe einfach eine Lücke. Ich sehe eine nicht bediente Zielgruppe. Was ich ja vorhin schon angesprochen habe, jetzt also zum Beispiel Leute, die sich eigentlich eher als links definieren würden, aber die eigentlich auch die Kritik jetzt der alternativen Medien auch bei News teilen, ja, weil das ist ja vieles wahr und legitim, was bei News läuft oder bei Apollo News oder bei den anderen alternativen Plattformen. Aber häufig ist die Art und Weise, wie es vorgetragen wird und präsentiert wird, weiß nicht, immer nochmal mit einer zu verbissenen Art. Mit der Aufmachung, die auch so ein bisschen schäbig wirkt, mit Zeilen, die immer ein bisschen überdreht sind, oder dem Fakt, dass man halt dann trotzdem noch Feindbilder produziert, ja? Also man kann dann nicht einfach nur die Fakten für sich sprechen lassen, sondern man befindet sich immer in so einem Kulturkampf. Man muss immer gewisse Feindbilder schüren, ja? Oder man spielt eben gewiss, also ganz bewusst mit so wie Merz es gemacht hat, ja, mit der Stadtbilddebatte. Das ist so ein typisches populistisches Beispiel, wie heute Medien funktionieren. Also er hat ganz bewusst die Bedeutung von einem Stadtbild doppeldeutig gelassen, um dann die Möglichkeit offen zu lassen, dass es auch rassistisch gemeint oder interpretiert werden könnte. Ja, das war Absicht. Und genau sowas machen viele Medien heute auf der linken und auf der rechten Seite. Sie lassen absichtlich eine menschenfeindliche Interpretation offen, um die anderen zu provozieren, damit es Aufmerksamkeit und Backlash und Klicks gibt, ja? Also damit man sich die schön anschürt. Das sind die Mechanismen heutzutage. Und ich glaube, die meisten Leute haben darauf keinen Bock mehr. Deswegen habe ich Triggerwarnung gegründet.
Also
Genau, also es soll, ja,
das Portal quasi
wann?
für diejenigen, die keine Lust mehr haben, nur noch in eine Richtung, ob nun links oder rechts quasi getrieben zu werden. Das lässt sich so
Ja,
zusammenfassen.
aber auch Konservative, ja. Also es wird ja, es ist, also Woke-Kritik auch heutzutage, es geht ja nicht mehr darum, irgendwas zu analysieren. Es geht ja nicht mehr um Erkenntnisgewinn, sondern man weiß, eine Transfrau irgendwie beim Sport oder irgendwo anders, die klickt halt gut, ja, das empört und deswegen hauen wir das jetzt raus. Dahinter ist kein wirklicher Erkenntnisgewinn, ja. Es geht einfach nur darum, ja, zu schüren. Und ich bin fest davon überzeugt, die Mehrheit hat da keinen Bock mehr drauf. Also es ist ja auch absehbar, die Debatte ist absehbar, sie ist vorhersehbar. Und die meisten Leute haben einfach keine Lust mehr, emotionalisiert zu werden. Und was ich jetzt mit Triggerwarnung mache, ist, dass ich trotzdem noch den Finger in die Wunde lege und über Ausländerkriminalität berichte oder über Klimapolitik. Über Afrika hatte ich jetzt einen guten Podcast, wie der Westen eigentlich eine unfassbar, wie der Westen in seiner Art und Weise Afrika zu behandeln und zu sehen, eigentlich rassistischer ist, ja. Und das triggert total. Also die Beiträge, der letzte ging auch total ab, aber wird eben auch von Leuten kommentiert, die sagen, danke, endlich spricht es mal jemand aus, ohne dass man sich an die Gurgel geht. Weil die Leute können einfach nicht mehr, die wollen Erkenntnisgewinn haben. Die wollen, dass man über diese heiklen Themen diskutiert, aber ohne diese absehbare populistische über populistisches Framing in eine gewisse Richtung. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Leute darauf keine Lust mehr haben. Oder sagen wir es mal so, es kommt jetzt die Zeit langsam, in dem sich diese ideologischen populistischen Grabenkämpfe langsam abnutzen, ja.
Es
Und
ist
die
ja,
Leute was anderes wollen.
ja, es ist ja so, also gerade dieses Thema Identitätspolitik zum Beispiel, ne, das hat ja seit Ende der 2000er, da konnte man das ja dann wunderbar in den USA schon beobachten, irrsinnig spaltend in die Gesellschaft reingewirkt, hat uns dann unter anderem auch einen Donald Trump letztlich beschert, weil er sich genau an dem Thema dann festgebissen hat. Das ist ja alles immer so ein Früherkennungssystem, was da so jenseits des großen Teils stattfindet. Bewegen wir uns jetzt langsam so mehr auf den Teil zu, wo wir sagen, okay, es muss so ein bisschen wieder zurück zur Mitte, zurück zur Diskussion, also zu einer ordentlichen Diskussion, nicht so eine Beschimpfungsari oder Canceln oder was auch immer, und auch so zu einem wirklichen Erkenntnisgewinn auch im journalistischen Handwerk hingehen.
Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Weil gucken Sie mal, also das sind, also man muss halt, ich glaube, man muss einfach die Fragen thematisieren, die sich alle denken, aber sich niemand traut zu stellen. Ja, wann fängt denn Rassismus an bei der Ausländerkriminalitätsdebatte? Wenn man jetzt Statistiken hat, die ganz klar beweisen, dass gewisse Nationalitäten 10-mal häufiger morden und vergewaltigen, ist es jetzt verfassungsfeindlich oder nicht? Wo verläuft jetzt die Grenze des Sagbaren und wo nicht? Ja, und was ist denn dann die Lösung? Ich habe das schon häufig gesagt, aber was mich dann eben stört, vor allem bei alternativen Medien auf der rechten Seite, ist, dass sie immer nur mit den Finger auf diese Fälle zeigen und dann ist Schluss, ja? Also man möchte nur schüren. Man möchte spalten und man möchte schüren, weil es eben klickt. Und die Leute durchschauen das und die haben darauf keinen Bock mehr. Die Leute wollen aufgeklärt werden über Lösungen und sie wollen vor allem über Moral diskutieren. Ja, und sie wollen vor allem auf eine unpopulistische Art und Weise dieses grün-linke Bildungsbürgertum auch kritisiert we sehen, ja. Weil ich glaube, diese typische Deutschlandfunk-Redakteure oder die typische Haltung, die dahinter steckt, ja, wenn sie dann immer wieder diese Themen mit Sprechverboten belegen, ja, das geht auch total vielen Leuten auf die Nerven, aber die Art der Kritik, wie sie dann eben von der rechten Seite geübt wird, steckt die Leute dann ab. Und deswegen braucht es Medien, die sich linke aufstellen und mehr in der Mitte aufstellen.
Jetzt war es ja so, dass ob es jetzt News ist, ob es Apollo News ist, ob es Tichy ist, Achse des Guten und wie sie alle heißen, diese ganzen alternativen Medien, die in den vergangenen Jahren so aus dem Boden geschossen sind, waren ja alle mehr so, also politisch schon ein bisschen einseitiger unterwegs und auch teilweise sehr grell in der Aufmachung. Also News würde ich jetzt sagen, ist schon sehr, sehr krawallig auch immer unterwegs gewesen. Ulf Poschardt, weil Sie jetzt sagen, hier diese Kritik an Eliten sozusagen, der würde wahrscheinlich vom Shitbürgertum sprechen, dass da so ein bisschen so drüber wabert unter über allem. Die Frage ist, die sich mir stellt, wenn Sie sagen, jetzt das Publikum hat die Schnauze voll, das will jetzt quasi mehr Mitte, mehr Lösung und nicht nur Problembeschreibung haben. Haben
Nee,
dann.
das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie haben keinen Bock mehr auf die
Ja,
Emotionalisierung und den
naja, aber
Populismus.
das ist ja keine Lösung immer dabei. Ne? Also es ist ja nur das Problem, also was weiß ich, es gab einen schlimmen Vorfall oder es gibt die und die Gesetzeslücken oder whatever, wo man sich gerade drauf
Ja.
stellt, aber es ist ja
Ja,
nie
das
eine
stimmt, ja.
Lösung mit dabei. Ne? Es ist ja nur das Problem. So. Ne?
Ja.
Ist das jetzt so ein bisschen dieses Krawallige, hat das so seinen Zenit jetzt überschritten quasi?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es fängt jetzt an langsam. Und es wird bald in sich zerfallen, so, weil die Leute einfach genug haben.
Das
Also ich
heißt
glaube, die
dann.
haben genug von ARD und ZDF und halt auch genug von der krawalligen rechten Seite, so.
Ja gut, ARD und ZDF, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das, da könnte man jetzt zwei, drei Sendungen allein über den Reformdruck, der eigentlich herrschen müsste, mal drüber machen, der aber wahrscheinlich so nicht kommen wird. Aber dann halten wir mal fest an der Stelle. Also es braucht jetzt ein anderes Angebot und das wollen Sie jetzt zum Beispiel liefern. Jetzt gehen wir aber mal in die Basics zurück, weil es ist ja immer so, wenn man woanders anfängt, dann hat man schon die Infrastruktur, die da ist. Also sprich, wenn ich jetzt in einem Medienunternehmen anfange, dann habe ich schon eine Software, die läuft. Ich habe meine Server, ich habe meine Abläufe, ich habe die Techniker, die sich um alles kümmern. Wer jetzt aber ganz neu mit was startet, von Ground up aufbaut sozusagen, der fängt ja mit nichts an, mit einem weißen Blatt Papier. Macht das nicht auch so ein bisschen Angst am Anfang? Oder überwiegt da die Vorfreude und die Spannung? Wie war das bei Ihnen?
Naja, also das braucht man schon Eier. Das muss man schon klar sagen. Man braucht Eier und Durchhaltevermögen. Aber also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe mit dem Buch, ja, also ich habe es ist eine Zeit der Konzeption und Planung vorausgegangen. Und wenn die Plattform dann tatsächlich steht und man anstoßen kann, zum Beispiel mit dem Cutter und dem Aufnahmeleiter, dass alles so gut funktioniert hat, ja. Und man am Ende dieses fertige Produkt hat und vieles dann die Erwartungen komplett übertroffen hat, ja, dann ist es einfach der geilste Moment ever. Ja, und das kann einen dann auch niemand mehr nehmen, egal ob die Plattform erfolgreich ist oder nicht. Also, dass man halt was Neues aus nichts heraus kreiert hat, das war eigentlich allein schon eine tolle Erfahrung, ja. Aber natürlich, ja, natürlich ist es nicht leichter, das dann alleine durchzuziehen, ja, oder dann voranzubringen. Das erfordert viel Kraft. Aber ja, bisher läuft es ganz gut. Ja, und deswegen weitermachen.
Also ich weiß ja noch, als es hat ja damals zuerst ein Ding Wirbel gesorgt, als sie von der Bild weggegangen sind. Und ich weiß auch noch, da gab es einen Haufen Häme, der da ausgeschüttet wurde. Ich erinnere mich auch noch an Niggemeier, wie er gesagt hat, hier die Bild muss ich jetzt mal weniger schämen ohne Frau Bassat. Wie ist es denn jetzt? Jetzt ist ein neues Projekt am Start. Jetzt müsst, also ich stelle mir da so vor, jetzt ist doch bestimmt Aufmerksamkeit da. Hören Sie schon irgendwas aus dem Kreis der Kollegen oder vielleicht auch Ex-Kollegen, die da schon so neugierig ein bisschen drauf gucken?
Ja, sie gucken neugierig drauf, aber sie kommentieren noch nicht. Genau.
Also noch Schweigen im
Also
Walde.
ja genau, es wird ein bisschen irritierend und neugierig geguckt, was das denn hier jetzt soll, ja. So, genau. Aber man muss natürlich auch sagen, also wie Sie schon gesagt haben, es ist was Neues, ne? Also für mich ist, oh, hier kommt, das ist, der Head of Social Media, Bibi Netanyahu. Er kann, wenn Sie wollen, Ihnen noch was über Israel erzählen. Naja. Genau. Und
Machen wir in einer anderen Folge.
ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Problem. Es ging um die Reaktion und um das neugierige Gucken der Kollegen.
Ja. Ja, genau. Aber es ist ja auch eine neue Zielgruppe, die ich da erreichen möchte, ja. Also für mich ist halt diese, ja, sagen wir es mal so, also die Sphäre, in der ich mir davor einen Namen gemacht habe oder auch diese ganzen Twitter-Follower hatte, die hat ja dann auch schon ein sehr polarisierendes Profil auch gehabt, das sich eben auf die Kritik von Woke beschränkt hat, ja. Und das, was ich jetzt mache, stellt sich linker auf, ja. Und es hat natürlich dann einigen Konservativen nicht gefallen. Ja, es ist natürlich, ja, aber ich meine, es ist so, wie es ist, ne? Dann muss man jetzt eben die andere Zielgruppe dann erreichen. Und es funktioniert auch. Es funktioniert auch, aber es ist eben, ja, man muss eben von null anfangen, sozusagen.
Ich stelle es mir auch nicht ganz leicht vor, wenn man sich eine Zielgruppe über Jahre sozusagen rangearbeitet hat, jetzt aber umschwenkt, quasi eine ganz andere Zielgruppe anvisiert. Weil auch die Alte gar nicht
Ja, es
mitgehen
ist.
würde wahrscheinlich in weiten Teilen,
Ja,
ne?
aber so, aber so radikal ist es auch wieder nicht, ne? Also es ist ja nicht so. Also meine Zielgruppe davor, also vor Vorbild und vor News, das waren linke Intellektuelle. Ja, und genau die will ich wieder reinholen. Und also so ein paar von denen sind mir immer noch treu geblieben. Aber und ich finde auch nicht, dass als Triggerwarnung jetzt alle Konservativen absteckt. Also so das Afrika-Thema zum Beispiel oder Frank Urban Joch über Ausländerkriminalität. Da haben sich viele Männer gefreut, ja, viele konservative alte Männer. Aber ja, manche natürlich, für manche ist es dann nichts, ne? Die wollen halt dann weiter, die wollen wütend sein. Die wollen sich dann einfach aufregen, ja, da macht ein Flüchtling irgendwas und dann ist da Wut, ja, da muss man, und wenn du dann kommst und sagst, nee, ohne Populismus und so, dann sagen die, was bist du, dann bist du links oder so und dann so entfollow und tschüss, ja, aber das ist ja okay, also ich glaube, also bei mir ist es eben einfach Intuition. Ich glaube, dass sich die Landschaft gerade, die Medienlandschaft ändert. Ich glaube, da ist jetzt viel in Bewegung. Auch wie sich die CDU positioniert, was die AfD jetzt macht, ja, dass sie da versucht, moderater aufzutreten und so. Und ich glaube, dass diese polarisierenden Grabenkämpfe, um es nochmal zu sagen, nicht lange dauern werden. Die werden sich irgendwann zerschlagen und es wird eine Nachfrage geben nach eben genau das, ja, Ideologiekritik, woke Kritik, Kritik an ARD und ZDF, natürlich Kritik daran, wie Migration und Ausländerkriminalität totgeschwiegen wird, Kritik am Klimaaktivismus und Luisa Neubauer, alles das, aber eben auch eine moderate Art und Weise. Das ist eine absolute Lücke und die fülle ich aus. Und ja.
Also nicht nur medial, auch politisch die Bewegung hin zur Mitte. Und bei Ihnen dann wahrscheinlich so ein bisschen der Kreis schließt sich, weil Sie hatten ja eingangs gesagt, aus linkerem Milieu raus, jetzt quasi so wieder so andocken, zumindest teilweise wieder, was die Zielgruppe angeht, oder?
Ja. Aber ich glaube, also bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Also es sind auch wirklich, wirklich dankbare Follower dann. Also weil die halt, ja, die wollen halt nachdenken. Ja, so dann, wenn sie dann kommentieren oder kritisieren, dann ist es konstruktiv. Also man hat überhaupt kein Interesse daran. Man steht über der Moral. Das ist ja auch so ein krasses Ding, oder? Dass man die ganze Zeit, auch wenn man im öffentlichen Raum ist, das Gefühl hat, dass man aufpassen muss, was man sagt, weil eben alles moralisiert ist, ja. Ich hatte neulich einen Kommentar unter diesem Artikel über Drag-Lesungen für Kinder und da hat dann so eine ehemalige Kommilitonin drunter geschrieben, ah, das ist ja ein AfD-Argument, was soll das? Und da habe ich mir gedacht, also wie kann man denn so borniert denken, dass ich den Artikel überhaupt nicht gelesen, ja. Und ich war ja eben auch auf dieser AfD-Veranstaltung dort in München, ja. Ich habe mit denen geredet auch noch, ja. Also ich glaube, ich habe viel mehr Ahnung über diese Drag-Lesungen und habe mich viel länger damit beschäftigt und Leute darüber interviewt als sie, ja. Und dann aber einfach alles mal abwerten, indem man sagt, das ist ein AfD-Argument. Und da haben die meisten Leute einfach keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, die Leute, denen steht schon bis hier die ganze Zeit, jetzt schon, ja. Aber und es wird sich aber noch verschlimmern. Also diese Moralisierung von Fakten, das ist ja das Allerschlimmste. Das ist, also damals, ja, also eigentlich bräuchten wir einen Journalismus so, wie er in der Vergangenheit war. Ja, weil damals, so in den 60er, 70er Jahren, da hat man den Leuten noch zugeschaut, dass man ihnen Fakten gibt und sie damit klarkommen mit den Fakten, ja. Da wäre man nie auf den Gedanken gekommen. Oh, jetzt, das können wir jetzt nicht hier so schreiben, weil sonst wird der rechtsextrem und dann haben wir ein zweites Nazi-Deutschland. Also, was geht denn? Also, kannst auch deine Rezipienten nicht auf Augenhöhe begegnen, ja? Und also als so dumm sehen, dass du ihnen jetzt eine Handreichung geben musst oder noch eine modernisierte oder einen zusätzlichen Spin, damit sie es bloß nicht falsch verstehen, so, ja? Und die Leute, das geht nicht mehr. Also ich finde es auch krass, dass diese Form der moralischen Bevormundung halt auch im öffentlichen Raum zu spüren ist, ja. Und genau das will ich halt mit Triggerwarnung auflösen. Also wir stehen über der Moral und wir stehen über den Feindbildern und es wird einfach schonungslos und sachlich über diese ganzen moralischen Fragen diskutiert. Und das glaube ich, das fühlt sich so an, als wenn man zu enge Schuhe auszieht, ja. Und ich glaube, das ist das, was die Leute wollen.
die engen Schuhe ausziehen. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja, aber ist es nicht auch ein verheerendes Zeichen, wenn man als Journalist tatsächlich dem Leser, dem Zuschauer, dem Zuhörer nicht zutraut, selber mit Informationen umgehen zu können, sondern man muss darauf achten, um Gottes Willen. Ich muss wirklich quasi jeden Weg versperren, wie das irgendwie falsch gedeutet werden könnte, so ungefähr. Ist das nicht ein fürchterliches Zeichen?
Ja, aber das ist halt vor allem Zeichen dafür, dass du deine Leser für dumm verkaufst, dass du ihnen nicht auf Augenhöhe begegnest, ja. Und was ist denn das für eine Beziehung? Wieso bist du dann überhaupt Journalist? Also das ist doch mit das Tollste irgendwie am Schreiben, dass du deinen Lesern was zutraust, dass du mit ihnen kommunizierst. Natürlich bereitest du Fakten so auf, damit auch Leute das verstehen, die jetzt nicht so tief in dem Thema drin sind, aber du musst sie doch nicht, also die Leute merken das ja auch. Also das ist ja egal, aus welcher Bildungsschicht, alle merken das. Alle merken, niemand kann mehr Tagesschau gucken, niemand kann mehr DLF gucken. Die Leute sind alle angeödet so. Die können nicht mehr. Und dass die Leute dann so einfach weitermachen, ja, und das auch überhaupt nicht sehen wollen. Also so am schlimmsten finde ich so, das ist Luisa Neubauer und Louis Klamroth-Milieu. Das ist also, dahinter steckt halt einfach nur Arroganz. Also eine unfassbare Arroganz und Überheblichkeit. Und das ist halt auch nicht links, ja? Weil, keine Ahnung, wenn man links ist, dann begegnet man Leuten auf Augenhöhe und macht nicht immer diese Hierarchie auf, ja? Naja.
Ja, und man hat ja auch kaum noch dann, wenn man wirklich dann geistig so drauf ist, sage ich mal, auch nur noch sehr, sehr wenige Berührungspunkte mit dem, was die Masse an Menschen wirklich an Sorgen, an Nöten hat.
Ja, natürlich, voll. Aber das ist sowieso, also ich meine, auch die Politik beschäftigt sich ja nicht mit den wirklichen Problemen, ja. Also, als meine Mutter krank geworden ist, habe ich in die Abgründe der Pflege geguckt. Und das ist ja fürchterlich. Pflegeheime, Altersheime zum Beispiel. Was für ein Missstand in Deutschland. Was, also, dass man das zulässt, dass man unsere Mütter, unsere Väter, Großeltern so behandelt, ja. Dass man da keine bessere Struktur schafft, dass man die Menschen keine Lösungen findet, die Menschen besser zu entlohnen. Und dass es ein Dauerproblem ist, ja, dass wir das einfach so hinnehmen. Also das ist, und es wird aber da keine Politik gemacht, ne? Und ich glaube, es läuft alles einfach immer so weiter. Es wird einfach nichts verändert am Status quo. Und ich glaube, es ist, die Leute, das ist auch eine Sache, die Leute merken, ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Trump so viel Erfolg hat, weil er wenigstens was macht. Also er verändert wenigstens was.
Ja, es ist ja heutzutage schon revolutionär, wenn jemand im Wahlkampf was verspricht, was er hinterher tatsächlich auch einlöst.
Ja.
Auch irgendwie traurig. Gehen wir weg von traurig. Schauen wir in die Zukunft. Wer sich Gedanken macht, gerade wenn er so ein Projekt wie Sie hat, angeht, der entwirft ja auch so zumindest einen groben Zeitstrahl an Dingen, die man so andenkt und so Wegpunkte, die man erreichen möchte. Wie soll es weitergehen mit Triggerwarnung? Was steht uns noch bevor?
Ich will auch, ja, also ich muss expandieren, ich will auch mehr Autoren. Und es wird Dokumentationen geben, weitere. Und die Dokuserie Was ist queer? Wird weitergeführt oder beziehungsweise jetzt endlich mal ins Rollen gebracht. Und ja, und es wird weiterhin Podcasts geben mit spannenden Gästen. Am Freitag kommt Boris Palmer.
Liebe Grüße, er war auch schon bei mir zu
Ja, ich habe
Gast.
gesehen jetzt.
Am Anfang habe ich Sie gefragt, bekannt als Autorin, aber auch als Journalistin, jetzt Jahre später, wo Sie beides hinter sich haben, was macht mehr Spaß?
Ja, das Buch schreiben. Oh. Ja, schon das. Ja, was macht mir Spaß? Das kann man so nicht sagen, das ist beides schön. Es kommt halt auch immer auf die Bedingungen an, ja. Also, wenn ich finanziell gut abgesichert bin und ich habe ein halbes Jahr Zeit, um ein Buch zu schreiben, dann ist es schon geil. Aber wenn ich halt in den roten Zahlen bin und das Buch schnell fertig werden muss, ist es nicht so toll. Oder ja, wenn man als Journalistin schreiben muss in der Redaktion unter Zeitdruck und nicht wirklich Zeit hat, nochmal drüber zu gucken, dann macht das auch weniger Spaß. Also ich glaube, es kommt immer auf die Konditionen an. Ja. Aber es ist schon, ja, es hat beides was. Ja, aber man muss sich ja. Es ist halt undankbar. Also Bücher schreiben ist halt wirklich was für Privilegierte, ne? Also wenn man so ein Sachbuch schreibt, also man kann sich nicht mal ansatzweise davon finanzieren. Und woher soll die Zeit dann kommen, um das zu schreiben, ne? Wenn man dann jetzt nicht so ein, weiß nicht, Workaholic ist, der das am Wochenende macht dann noch oder so. Gibt da auch viele Journalisten, ja, die arbeiten Vollzeit und hauen dann nebenher ein Buch nach dem anderen
So
schon.
schaut's aus, so schaut's nämlich aus. Stichwort Buch, die Frage zum Schluss, Frau Passat. Ist das nächste schon in Arbeit?
Ja, also es liegt viel auf meinem Laptop. Also, aber ich muss jetzt erstmal an das Projekt ins Laufen bringen. Und dann schauen wir mal,
Wäre denn das
was
Thema, weil Sie es
passiert.
angesprochen haben, die Situation in Pflege und Altenheim, wäre das vielleicht was?
Ah ja. Das vielleicht nicht, weil ehrlich gesagt, ja, da könnte man sich auch reinarbeiten. Ich weiß, aber wenn dann über den Tod, dass der Tod ausgespart wird, oder eben über die Trans-Thematik, ja. Weil das ist, also ich glaube, diese queere Ideologie und der Transaktivismus super gefährlich sind. Also die haben wirklich am meisten Schaden in der Gesellschaft angerichtet. Und allein die Entwicklungen, die man jetzt schon hat, die Schäden, die man jetzt schon hat, bei den jungen Mädchen vor allem, ja, die lesbisch sind oder die Probleme, psychische Krankheiten haben und die jetzt aber trotzdem durch diese neuen Leitlinien auch und durch diese politische Linie, die die Experten in Deutschland jetzt mehrheitlich fahren, das führt alles dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man komplett gesunde lesbische Mädchen transitioniert und in eine Richtung mit einer kompletten medizinischen Transition schickt, dass das sehr wahrscheinlich ist und schon passiert. Und ich glaube, da werden wir darauf zurückgucken in 20 oder 30 Jahren, als einen der größten medizinischen Skandale. Also das glaube ich schon. Also das ist einfach ein Skandal, was jetzt gerade passiert, dass man diese Geschlechterdysphorie, die dann einfach nur affirmativ behandelt wird und ja dahin geführt wird, auch dass man, also das ist ja die Transaktivisten, das ist ja so eine gewisse Art von sozialer Ansteckung, die dann bei den Jugendlichen auch greift, ja, dass sie mit der einen Sache, also man fängt mit den Namen an, ja, also ich bin jetzt nicht mehr Lina, sondern ich bin irgendwie Erik oder so. Und dann ist es Outing in der Schule und dann gehen sie auf YouTube oder auf Discord und sehen da andere Leute. Dann kommt ARD und ZDF und macht eine Reportage über dich und sagt, oh, das ist ganz toll. Du hilfst jetzt irgendwie bei, damit unsere Gesellschaft irgendwie diskriminierungsfrei wird und so. Und dann lernen die andere Leute kennen. Dann kommt Tessa Ganser da und dann berät irgendwie die Kinder noch, ja, und sagt, ja, toll, Transition. Und dann wird den Kindern dann eingeredet, oder den Jugendlichen, dass alles besser wird, alle deine Probleme verschwinden, wenn du Hormone nimmst, wenn du dir die Brüste abnehmen lässt, wenn du diese Genital-OP machst und endlich einen Penis hast, dann wird alles super. Du wirst keine Komplikationen haben. Die Kliniken verkaufen das den Jugendlichen als einen echten Penis, den sie dann bekommen. Ja? Und dass man das zulässt in der Medizin, dass man in der Medizin, dass das Ärzte, die einen hippokratischen Eid geschworen haben, es zulassen, dass sie eine Geschlechterdysphorie, also eine psychische Problematik, ja, also der Glaube, dass dein Körper nicht zu dir gehört, ja, dass du an eine geschlechtliche Seele glaubst, die ja nicht existiert, ja, allein dass sowas in der Medizin auch als Geschlechtsidentität sowie Homosexualität gleichgesetzt wird, ja, ist einfach ein Skandal. Also ich kann es nicht anders sagen. Und alle machen damit, ja. Alle machen mit, also Mediziner, Psychiater machen mit. Und das ist, also dass das eine Ideologie so mächtig ist, dass sie selbst die Medizin, selbst die wichtigsten Experten in der Medizin dazu bringt, so ein Schmarrn und so ein Bullshit zu beschließen und zu fördern, der diesen jungen Mädchen schadet vor allem. Das ist einfach irre. Und wenn man darüber berichtet, und die Berichterstattung über dieses Thema ist komplett undankbar, weil die Leute sind nicht informiert, die wissen nicht, was trans ist, die wissen nicht mal, was das Selbstbestimmungsgesetz ist, ja. Und wenn du dann kommst mit Pubertätsblockern, dann steigen die sofort aus. Wenn du dann denen erzählst, Ja, die Pubertät wird auf Eis gelegt, ja. Und dann hat man schon Kinder, denen man sagt, sie sind im falschen Körper geboren. Und dann geht es nur in eine Richtung und dann kommen diese ganzen Operationen mit hinzu. Dann sagen die no normalen Leute, das ist ja komplett verrückt, das kann ich gar nicht glauben, ja. Und dann skippen die das weiter, weil es zu absurd ist. Und dann machst du dir dann halt, also wie oft ich mir schon Gedanken gemacht habe, diese Trans-Thematik gut aufzubereiten, ja. Was für unterschiedliche Strategien ich schon gefahren habe und dachte, ha, du musst es nur anders angehen und dann verstehen das die Leute und so. Aber vor allem die Deutschen, ich weiß nicht, was es ist, also Deutsche prinzipiell ein bisschen borniert oder so, ich weiß es nicht, aber da kommt es irgendwie schlecht an so. Also die wollen das irgendwie nicht verstehen. Und da kann man verrückt werden. Also man kann da wirklich auch depressiv werden bei diesem Trans-Thema, ja. Der einzige Ausweg ist es dann irgendwie noch mit Humor zu nehmen oder dann regelmäßig Abstand von zu nehmen. Ja.
Also ich höre schon ganz dezent raus, das nächste Thema steht eigentlich schon fest.
Ja, mal
So
schauen.
oder so, es wird spannend und ich freue
Ja.
mich schon aufs nächste Gespräch. Für hier und heute sind wir aber am Ende angekommen. Frau Bassat,
Okay,
ganz
sehr
lieben
schön.
Dank für Ihre Zeit und für das
Ja,
Gespräch.
ich danke Ihnen.